Liebe, zu einem Internet. Seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshof in Österreich. Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers. Der Titel lautet mal was ganz was anderes, eine Exegese. Normalerweise versuche ich da am Samstag so emotional hineinzuführen in einen Predigttext. Damit ist mir jetzt aufgefallen, vorenthalte ich Ihnen etwas, nämlich die sogenannte Exegese. Also was macht der Pfarrer überhaupt am Samstag? Also spätestens, normalerweise macht man spätestens am Freitag. Man schaut sich den Predigttext an. Und zwar sehr, sehr, sehr genau. Und zwar genau mit jenen Methoden, die man hoffentlich im Studium wirklich gut gelernt hat. Und das Ganze ähnelt ein bisschen, bist wie ein Schmied. Also du nimmst was, legst den Text sozusagen auf den Amboss und haust einmal mit voller Wucht mit einem riesigen Hammer drauf, um den zu zerlegen bis in die kleinsten Teile. Und da machst du auch das, was wieder der Schmied macht, nämlich es wieder zusammenschmieden. In der Tat hat jede Predigt, wenn sie ordentlich vorbereitet ist, die Sie in der Kirche hören, einen sehr, sehr langen Vorlauf, der ganz bestimmten wissenschaftlichen Kriterien folgt. Nun ist es ganz eigenartig, dass, und das ist mir jetzt auch aufgefallen, die evangelische Kirche, dass den Mitgliedern nicht mehr sagt, wie lange dieser Vorlauf überhaupt ist und welche Methoden anzuwenden sind. Wir wollen euch einfach nicht langweilen. Wir haben alle irgendwie Panik, wenn wir das jetzt wirklich sagen, dann rennen uns die Leute weg. Glaube ich eigentlich nicht. Und deswegen lade ich Sie einmal ein zu ein bisschen Exegese, bisserle, ganz wenig. Es hat auch den Grund, dass der Predigttext für morgen ist der Prophet Jesaja, 6. Kapitel ab dem Vers 1, ganz, ganz, ganz großer ist. Der ist nicht lang, aber es stecken zum Beispiel 3 komplett verschiedene Aussagen drinnen. 3 Themen in einem nicht sehr langen Text. Und wenn Sie morgen in Kirchen gehen, dann haben Sie einen ziemlich schwitzenden Pfarrer, respektive Pfarrerin vor sich, die sich in einem vielleicht nächtelangen Kampf dazu entschlossen hat, welche von den 3 Themen nehme ich überhaupt, weil du in einer Predigt nicht mehr als ein Thema machen kannst. Das geht nicht. Also das ist einfach sinnlos. Das merkt sich keiner, es hat keinen Sinn. Darf ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie man das so ein bisschen angeht? Also gehen wir an und als erstes macht man immer eines, man liest es. Man liest diesen Text in Wirklichkeit sehr, sehr, sehr oft, nach Möglichkeit auch in der Originalsprache, also in dem Fall wäre es Hebräisch. Jesaja 6 ab Vers 1 bis Vers 13. In dem Jahr, in dem der König Usia starb, sah ich den Herrn, also hier steht jetzt im Original Jahwe, sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Nicht sein Saum, sondern der Saum des Gewandes füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm und jeder hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth und alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen des Tempels bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voller Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die hatte er mit einer Zange vom Brandopferaltar genommen und berührte meinen Mund und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, wen soll ich senden, wer soll unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Und Gott sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk, höret und verstehet's nicht, sehet und bekommt es nicht mit. Verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nicht sehen, mit ihren Augen noch hören, mit ihren Ohren noch verstehen, mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach, Herr, wie lange? Und er sprach, bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst und unbestellt daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit weg tun, so dass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der zehnte Teil darin bleibt, so wird es abermals verwüstet werden. Doch wie bei einer Eiche oder einer Linde, von denen beim Fällen nur ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird ein solcher Stumpf sein. Das ist jetzt die 1984er Revision der Lutherbibel, die ich jetzt noch einmal ein bisschen bearbeitet habe, weil das dann vielleicht ein bisschen verständlicher wird. Wie würde man eine Exegese angehen? Und man würde eine Exegese ganz einfach angehen, indem man diesen Text liest und liest und liest und liest und sich zugesteht, dass man manche Worte nicht versteht. Es gibt Gott sei Dank Wörterbücher. Und teilweise sind diese Wörterbücher irrsinnig dick, wie zum Beispiel das theologische Handwörterbuch zum Neuen Testament, das also ein komplettes Regal füllt. Und da kann man dann nachschauen, kann man nachschauen, was heißt dieses Wort. Und was heißt dieses Wort zum Beispiel dort, bei dem Schriftsteller, was heißt es dort, was heißt es dort, welcher Inschrift taucht das Wort auf, in welchem Kontext. Und aus dem Kontext heraus wird dann interpretiert, wie man dieses Wort damals übersetzt. Und das ist ganz wichtig, das Verständnis, dass man dann irgendwann kapiert, was ein Wort bedeutet, auch welche Veränderung es hat. Zum Beispiel ist das bekannteste Wort, das sich völlig verändert hat, das Wort Gerechtigkeit. Für einen Menschen, 1000 vor Christus, heißt das was völlig anderes als einen Menschen um 1000, wieder was völlig anderes als im Mittelalter, wieder was völlig anderes bei Luther und heute sowieso. Das heißt, Worte verändern sich und es verändern sich nicht nur die Worte, die Inhalte, sondern auch die Gefühle, die wir damit haben. Und das ist ein unglaublich spannender Prozess und dazu muss man sich dann eigentlich einfach in die Universitätsbibliothek hineinsetzen. Nun, als nächstes würde man diesen Text eine Frage stellen. Man würde diesem Predigtext einfach die Frage stellen, bist du eigentlich ein Text oder bist du zwei Texte oder bist du drei Texte? Klingt jetzt vielleicht eigenartig. Sie müssen sich dies auch so vorstellen. Erst einmal kennen ganz wenig Leute überhaupt schreiben und lesen. Zweitens einmal ist Schriftmaterial, das meint jetzt Papyrus zum Beispiel, unfassbar schweineteuer. Okay? Die Leute müssen sparen. Also du hast keine großen Bibliotheken, weil es ist einfach so teuer. Und es ist in der ganzen Antike üblich gewesen, dass es ganz wenige Exemplare gibt von irgendwas, was wieder dazu führt, dass sehr schnell was kaputt geht. Das heißt, ganz viele Bücher sind nicht komplett. Das schimmelt weg. Okay, irgendein Viech frisst, es, wo es auch immer, brennt irgendwas, es wird abgegriffen, das Papyrus wird sehr, sehr schnell hin, zum Beispiel, wenn du damit umtust und blätterst, es wird zu trocken, es fällt zu Staub. Das heißt, du hast ganz viele Bücher, von denen nur Fragmente erhalten sind, innerhalb relativ kurzer Zeit, vielleicht 100, 300 Jahre und du hast nur noch ein paar Seiten. Es war in der Antike üblich, dass man das, was man erhalten hat, mit einem anderen Buch, zum Beispiel des gleichen Autors, zusammen getan hat. Man hat sozusagen ein neues Buch geschaffen mit, was weiß ich, 30 Seiten von dem Buch und 30 Seiten von dem. Es kam aber auch vor, sehr, sehr, sehr oft, dass man sowieso von einem auch sehr berühmten Autor nur ein Büchlein hatte und die dann sozusagen zusammengetan hat mit jemandem, der was ähnlich schreibt. Zum Beispiel das Jesaja-Buch der Bibel handelt nicht weniger von drei Propheten. Nur vom ersten kennen wir den Namen, vom zweiten wissen wir es nicht, vom dritten wissen wir es auch nicht. Trotzdem heißen alle drei Jesaja. Sie können da mal hineinschauen. Sie merken sogar auch, wenn Sie sich nicht viel mit Bibel beschäftigen, den totalen Bruch. Lesen Sie das Kapitel 39 im Jesaja-Buch und dann lesen Sie das Kapitel 40. Da merkst du, das ist eine andere Sprache, das ist wer anderer. Sie haben dann noch einmal einen Bruch drinnen im 55er Kapitel mit dem sogenannten dritten Jesaja. Das ist einfach so, das ist jetzt keine Fälschung oder irgendwo, sondern die Sachen werden hin, Dinge gehen sehr schnell verloren, es gibt keine guten Archive und so weiter und so fort. Und um das dann zu retten, werden die Dinge zusammengefasst. was ist das Ganze? Das Ganze ist eine sogenannte Berufungserzählung und die Großen der alttestamentlichen Wissenschaft versichern uns, das ist ein Stickel, das kehrt zusammen. Es sind jetzt nicht verschiedene Dinge zusammengeschrieben, sondern das ist eine Erzählung. Und zwar eine Erzählung aus Jesaja 6, das heißt vom ersten, vom priesterlichen Jesaja. Deswegen spielt die ganze Geschichte auch im Tempel. Und zwar, in einem Jahr, als der König Usia starb. Typische Art, im Altertum zu datieren. Wenn wir jetzt noch genau wissen, wann der König Usia gestorben ist, dann wäre es super. Auf jeden Fall sind wir hier noch in der frühen Zeit. Also Israel hat schon bessere Zeiten gesehen, aber es ist nur im Großen und Ganzen ein Land, es passt halbwegs. Okay? Ja? Es ist noch nicht die große Katastrophe gekommen. Die Babylonier sind noch nicht gekommen, haben die noch nicht weggeschleppt. Aber in diesem Text wird darauf schon angespielt. Dieser Jesaja geht in den Tempel. Und im Tempel sieht er plötzlich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron. Er sieht Gott nicht, das muss klar sein, sondern Gott ist so groß, das merkst, wenn du das Hebräisch liest, viel, viel deutlicher, dass also nur der unterste Rand des Mantels Gottes, den sieht er. Gott ist so gigantisch, dass also in diesem Tempel, der passt da nicht rein. Der passt dort einfach nicht hinein. Es ist aber die Vorstellung, der Beito, der hat halt ein Gewand an und so der untere Rahmen, da siehst du halt so ein Stickel. Gut, müssen wir schon darauf hinweisen, ist was ganz Besonderes. Dieser Text ist ein sehr früher Text und er macht etwas, wozu also im außerisraelitischen Glauben die Leute nicht imstand waren. Die hatten alle kleine Götterstatuen und der Tempel war das wirkliche Haus von dem Gott und der war klein, ne? Der hat halt viel Auslauf dort drin gehabt. Die Vorstellung, das ist jetzt schon was ganz, ganz, ganz Spezielles. Dass Gott so groß ist, dass er gar nicht in seinen Tempel hineinpasst, ist schon eine unglaubliche religiöse Leistung. Es ist eine Geschichte, die uns jetzt natürlich auch schon anspricht. Wir stellen uns ja Gott, wenn wir beten, immer so vor, so als einen netten Menschen, der sieht uns so gegenüber, meistens so ein bisschen Opa-Orte, ist wirklich nett und so. Der ist aber viel größer. Also was ich sehe, ist ja nur dieser winzige Teil. Dann gibt es was Eigenartiges, nämlich Seraphim, die fliegen. Und zwar haben die 6 Flügel und jetzt ist schon was ganz was Eigenartiges drinnen. Mit einem Flügelpaar bedecken sie ihren Oberkörper, mit dem dritten Flügelpaar bedecken sie ihren Unterleib. Also sie verhüllen sich und mit dem mittleren Flügel fliegen sie. Das ist jetzt auch wieder eine Aussage zur Majestät Gottes. Selbst die Engel müssen sich verhüllen. Sie würden nämlich schlicht und ergreifend schmelzen. Das zieht sich das ganze Alte Testament durch. Du kannst Gott nicht sehen und es überleben. Es geht einfach das menschlich beschränkte, sterbliche mit dem Unendlichen nicht zusammen. Geht nicht. Es ist einfach unmöglich. Okay, Freunde? Die müssen sich, obwohl sie Engel sind, verhüllen. Das ist ein Ausdruck der Majestät Gottes, der schlussendlichen Unverständlichkeit Gottes. Und jetzt aber typisch alttestamentlich, typisch biblisch, Gott kommt auf den Menschen zu. Er kommt auf den Menschen ja viel, viel mehr zu als auf seine Engel. Jetzt passiert natürlich das, was passieren muss. Der Jesaja sagt so, jetzt ist aus, jetzt bin ich tot. Jetzt geht es aber ganz spannend weiter. Du würdest jetzt erwarten, das ist jetzt Exegese, du schaust, na, was wäre denn jetzt logisch, wenn er so sagt, einfach, ne, ich bin ein Mensch, da sicher was von Gott, ich bin tot. Sagt er nicht. Er sagt, ich habe unreine Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Unglaublich spannend. Er sagt nicht zum Beispiel unter einem sündigen Volk. Stimmt nicht, ne? Das assoziieren wir. Exegese dient dazu, wirklich zu lesen, was dort steht. Das ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte, dass man jemanden wirklich zuhört, dass man einen Text wirklich liest und nicht nur das tut, was man sich so vorstellt. Er sagt nicht sündig, er sagt unreine Lippen. Was ist das? Unreine Lippen. Ne, unreine Lippen sind eigentlich Lippen, die nicht die Wahrheit sagen. Die lügen. Und jetzt sind wir drin. Das ist unglaublich Spannende. Nicht? Wir lügen alle. Wir lügen als ganze Gesellschaft. Er individualisiert sich ja nicht. Er sagt nicht, ach, ich bin ja so sündig, weil ich das Weib meines Nachbarn begehrt habe. Er sagt, ich bin Teil der Gemeinschaft. Merkst du jetzt, wie spannend es ist, dir das anzuschauen, dich zu befragen? Und das ist jetzt der nächste Punkt der Exegese. Du befragst dich selbst, wo kommst du da hinein? Und dann kannst du einfach sagen, der Jesaja sagt, ach, ich bin ein Volk unreiner Lippen. Und wir können halt sagen, wir lügen einfach alle, weil wir alle bereit sind, uns eine duschen zu lassen. Also jetzt in dem Moment ist zum Beispiel eh klar, alle rennen deppert in der Gegend um, keiner sagt die Wahrheit. Griechenland. Okay, wenn Standard & Poor's Griechenland auf CEO stuft, dann ist das dann eine Katastrophe und alle tun irgendeinen Scheiß. Keiner sagt, okay, machen wir einfach, es ist uns sehr wurscht, nicht? Wir kaufen diese Anleihen aus und geben denen einen billigen Kredit, kostet uns nichts, das Geld kriegen wir eh zurück, mit Sicherheit, wenn wir einen Zinssatz machen und das Problem ist gelöst. Wir lügen. Wir sagen nicht die Wahrheit. Wir sagen Gefälligkeiten. Wir sind nicht bereit, in Konflikte hineinzugehen. Wir sind es einfach nicht. Und das ist jetzt das Thema. Er sagt ganz einfach, kennt sich in dieser Gottesbegegnung selber und sagt, hört zu, ich lüge ja wie alle anderen auch. Soll ja auch nicht die Wahrheit. Was soll ich denn jetzt tun? Jetzt kommen wir in eine ganz spannende Ebene hinein, weil einer dieser Engel, also in diesem Fall Unterkategorie Seraphim, herfliegt und ja, er fliegt her, wir müssen stehen. Also du stell dir das nur einmal vor, Gott, Engel, also nicht Gott selber, sondern so ein Mantel und da so kleine, so ein bisschen, das ist halt so gedacht, irgendwie wie halt, weißt eh, irgendwelche Mücken, die Lampen umkreisen, so klein halt und so groß. Und jetzt kommt von diesem Zentrum, von dem Fokus von Gott her etwas zu dir. Es wird dir hergeschickt. Es wird dir etwas hergeschickt und das berührt. Und das reinigt. Das Element des Feuers ist genauso wie das Element des Wassers ein reinigendes. Ist ganz spannend, in der Bibel kommt das Element Feuer als Reinigung ganz selten vor. Ganz, ganz selten. Und zwar deswegen, weil das sehr radikal ist. In der Bibel verwenden wir eigentlich, und im ganzen Christentum verwenden wir keine Feuerrituale, sondern immer nur Wasserrituale. Reinigung als Wachstum. Oder Wachstum ist reinigend. Das Element Wasser zeigt uns immer die Möglichkeit des Wachstums an. Das ist immer das, was befruchtet, was den Keim aufgehen lässt. In der Erde ohne Wasser liegt er nur blöd drin und wartet, bis endlich regnet. Ganz, ganz, ganz selten in der Bibel gibt es das Element des Feuers. Und das Feuer brennt aus. Das ist jetzt das Prophetische. Für den Propheten das Feuer. Die Berührung und in dem Moment ist er rein. Die Reinigung kommt von Gott her, meine Lieben. Der Jesaja steht nur da und sagt, shit, jetzt bin ich tot. Und dann kommt die Reinigung her. Ihr müsst, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, das ist dieses erste große Element. Es geht darum, dass Gott den Menschen reinigt. Okay? Jetzt kommt es in dem Moment, wo er verändert worden ist, das Element Feuer verändert ihn, zu der ganz spannenden Situation, dass er plötzlich auf Gott hört. Und jetzt hört er, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Zuerst sagt er nur Panik. Dann sagt er, hier bin ich. Wenn du von Gott berührt wirst, dann hörst du, dass Gott bittet. Das ist eine unglaublich spannende Ebene. Vergesst das bitte nicht. Gott bittet uns alle Zeit. Er ruft, wen soll ich senden? Wer will sein in meinem Auftrag? Zuerst haben wir alle nur Angst. Weißt du, das ist es natürlich, dass wir kommen in diesen großen Bibelgeschichten einfach zu 100% vor. Und Bibel wirklich zu lesen, zu exegetisieren, bedeutet, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu verstehen. Das ist das Entscheidende. Das ist es, wir begegnen uns selbst in den großen Bibeltexten. Er hört, dass Gott fragt. Gott bittet ja schlussendlich, der braucht wen. Es ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und jetzt kommt es zu einer Beauftragung. Und diese Beauftragung ist, es ist auch wieder sehr wesentlich, auch im ganzen biblischen Kontext, ganz, ganz, ganz genau. Nehmt euch selber bei der Nosen, weil ihr ja allesamt immer glaubt, ihr, die ja eh evangelisch und fromm sein wollt, oder katholisch und fromm oder sonst irgendwas und fromm, ihr glaubt eh immer, dass ihr eh alles machen möchtet. Leute, du wirst in der ganzen Bibel nicht finden, dass einer jemals mit eh allem beauftragt wird, außer dem lieben Herrn Jesus. Und ihr seid nicht der liebe Herr Jesus, ich bin's auch nicht. Alle anderen werden mit einer Aufgabe betraut. Okay? Bitte übertreibt nicht so maßlos. Und jetzt kriegt er einen Auftrag. Er muss reden. Und seine Rede wird nicht verstanden werden. Er wird aktionistisch werden sozusagen und Zeichenhandlungen setzen, die eigentlich jeder Trottel verstehen müsste, weil du musst nur hinschauen, siehst das, ah jo, das meint er. Sie werden sehen und sie werden es nicht kapieren. Jetzt geht es um einen Verstockungsauftrag, heißt das Ganze, ist der zweite große Punkt, die Verstockung. Verstocke das Herz dieses Volkes. Die waren vorher schon total verstockt, das ist das Entscheidende, okay? Die haben ganz, ganz fest die Augen verschlossen und sie Oropax in die Ohren eingebarzt und haben nichts mitkriegen wollen. Die Zeit war sehr, sehr problematisch und es war klar, wenn wir jetzt nicht ganz brutales Break einsetzen, wenn wir uns nicht total anders aufführen, als wir bis jetzt, dann ist aus. War es dann auch. Die Babylonier sind gekommen und der Ruhe war. Ja. Die waren schon verstockt. Und jetzt passiert etwas unglaublich Spannendes. Denen wird jetzt die Wahrheit gesagt. Und das Spannende daran ist, sie werden dadurch noch verstockter. Leider, und das kennen wir alle, du gehst zu einem Freund hin und machst eine Intervention. Interventionen sind ja sehr beliebt, irgendwie die Freunde versammeln, sieben rät sich das vorher noch aus, nicht was sagen wir ihm, was sagt es ihm und was passiert, genau das Gegenteil. Wenn Menschen einmal in einem Vorwasser drin sind, dann können sie so schnell nicht herauskommen. Hier in der Nähe gibt es die Lammert, das ist ein Fluss und der ist, das hat man mir versichert, irgendwie das würdeste Wildwasser überhaupt und da paddeln dann immer solche Leute da drauf, die das kennen. Und ich kenne zufällig jemanden aus der Gemeinde, der kann das ganz extrem gut, hat alle möglichen Medaillen gewonnen und so weiter und so fort. Aber darüber gesagt, das ist ja einfach ein Wahnsinn, was ihr da aufhört. Nein, das kennen wir schon, aber ihr da sauft es doch. Und die Antwort war, nein, wir da saufen nicht, du darfst nur nicht gegen das Wasser schwimmen. Du kommst einfach nicht raus. Wenn es dich da in irgendeinem wahnsinnigen Presswasser oder was auch immer und Wellen und was da alles drin gibt, umhaut und du da stehst du es nicht mehr auf mit so einer Eskimo-Rolle oder wie das Zeug heißt, du bist wirklich von dem Bötchen weg, dann musst du dich treiben lassen. Du musst mitgehen und irgendwie schon ganz, ganz langsam ans Ufer kommst. Wenn du versuchst, gegen das Wildwasser anzuschwimmen, bist du tot. So ist es. Das ist eine Naturregel. Und wenn Menschen in einem Wildwasser drin sind, dann kennen sie nicht auf Zeiten schwimmen. Es geht nicht. Du kannst nur mit. Du kannst nur mit auch deiner eigenen Sünde, deiner eigenen Verstocktheit mit. Es geht nicht anders. Jesaja kriegt einen anderen Auftrag. Er soll ihnen die Wahrheit um die Ohren hauen. Es ist Not. Es ist göttlicher Auftrag. Geh hin und hau denen die Wahrheit um die Ohren. Seid ihr aber darüber im Klaren, dass dies nur dazu führen wird, dass sie sich noch mehr verstocken. Es wird aber einen Sinn haben. Du wirst auf ewig gelesen werden. Du wirst der größte Prophet des Alten Testaments sein. Okay? Und später werden es die Leute lesen und was kapieren. Aber zuerst einmal musst du hineingehen und es wird hohe genau keiner kapieren. Nichts gilt der Prophet in seinem eigenen Land. Die ganzen Leute, die Recht gehabt haben, zum Beispiel bevor der Hitler gekommen sind, sind alle verlocht worden oder ausgeschmissen worden und, hat es alles gegeben. Gut, wir brauchen die heute, wir brauchen sie, die in die Situation hineingehen. Obwohl ich weiß, dass es nichts helfen wird, sage ich die Wahrheit. da ist eine Situation erreicht, da geht nichts mehr. Da wirst du im Moment nichts erreichen, aber die Generationen gehen ja weiter. Und irgendwann werden die rauskommen aus dem Wildwasser und dann brauchen sie es, dann müssen sie es lesen. Das ist das zweite Element. Die Tatsache, dass dir kein Mensch zuhört, dass sie dich verspotten und so weiter und so fort, ist keine Entschuldigung, dass es manchmal der Auftrag sein kann, einfach die Wahrheit zu sagen. Der letzte Punkt, das ist ganz was Weniges, ganz Kleines. Der letzte Halbsatz, ein heiliger Same wird ein solcher Stumpf sein. Ich kann euch die Geschichte erzählen von den Kastanien in meinem Hof, die ganz krank waren und die irrsinnig zusammengeschnitten werden mussten. Also das ist so irgend so ein Viech, das lebt da in den Blättern drinnen. Das sind so winzig kleine Würmer, aber dafür sind es irrsinnig viele, die fressen die Blätter von den Kastanien von innen auf. Und das Einzige, was du machen kannst, ist, du musst diese Kastanie zusammenschneiden bis ins Letzte. Es darf überhaupt kein Blattl zurückbleiben. Nix. Es darf, erstmal, so wie ich das gesehen habe damals, auch nichts treiben. Du musst wirklich über den Winter gehen und hoffen, dass der Winter schweinekalt ist. Du musst das ganze Laub und alles total wegräumen, musst dort putzen bis zum geht nicht mehr. Und im nächsten Jahr treibt dieser vollkommen zusammengeschnittene Stumpf von euch. Es geht nicht mit jedem Baum. Okay, es geht nicht mit jedem Baum. Es gibt Bäume, die gehen drunter zu Grund. Kastanien gehen. Und damit kann man sie retten. Sonst sterben sie. Ganz langsam. Spannend, gell? Das wird euch auch passieren, meine Lieben. Dass ganz zusammengeschnitten werden muss, bis auf einen Stumpf. Und dass es anders einfach nicht geht. Weil sonst sterbt ihr ganz langsam. Was dann aber blüht und was neu treibt, das hat eine völlig neue Kraft. Und bei Menschen, auch ganzen Gesellschaften, kann es nicht nur ein Same sein, sondern sogar ein heiliger Same. Einen gesegneten Abend und ein wunderschönen Sonntag.